Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Also, willst du uns was erzählen von einem Alarm, den du ausgelöst hast? Das Thema, über das wir nicht sprechen wollten, aber das ist zu gut, Tobi. Du musst erzählen, es ist zu geil. Bitte.
Okay, bitte. Dann nutze ich wenigstens die Chance und erzähle es selbst, weil du würdest es wahrscheinlich so ausschlachten und irgendwas weglassen, damit es noch lächerlicher wirkt, als es schon ist, meine Güte. Also, ich fliege ja ziemlich viel, irgendwie so zwischen 80 und 100 Mal im Jahr. Und allerdings muss man fairerweise sagen, selten wirklich diese super Langstrecke. Und jetzt war ich in Südafrika eingeladen für einen Vortrag, war auch eine super Veranstaltung. IT Web heißt die Firma, das ist sowas wie Heise in Deutschland, aber dort halt in hauptsächlich Südafrika und einigen afrikanischen Ländern dort. Und wirklich eine geile Konferenz. Alles da, was Rang und Namen hat, super Leute kennengelernt, war richtig spannend. Aber auf dem Hinflug, den haben sie mir ja bezahlt und alles und ich sitze da im Flieger, geht in der Nacht. Das Schöne ist, Südafrika hat ja die gleiche Zeitzone. Das heißt, du fliegst abends los, landest morgens und hast keinen Zeitunterschied. Du musst nur gucken, ja, dass
dem Flieger halbwegs bleiben kann. Das kam uns halt auch sehr recht, reden dann später drüber, dass das für uns auch sehr gut war, die gleiche Zeitzone. Ne?
Stimmt, richtig, kommen wir nachher noch zu. Wie auch immer. Also ich bin ja jetzt kein großer Schläfer im Flugzeug, allerdings durfte Business Class fliegen, es war natürlich sehr angenehm. Nahezu ein Bett gehabt, sehr bequem und ich habe recht gut geschlafen. So am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, dann sind dann irgendwie so 2-3 Bordtoiletten, die man sich so teilt mit ein paar anderen und ich bin auf eine gegangen, habe mir erstmal ein bisschen frisch gemacht, Zähne geputzt, Mundwasser gegurgelt, was man halt so tut und dann, du lachst schon, ja, dann habe ich mir halt das Deo in die Achseln gesprüht. Und gleich damit den Feueralarm in dem fucking Flieger ausgelöst. Wie so ein Anfänger, anstatt dass ich mir so ein Stick kaufe. Nein, ich Depp, gehe mit so einer Dose da rein.
Aber ich habe Fragen.
Sprühe mir die unter die Achseln und los geht's.
Ist dann so ein richtiger Alarm losgegangen und hat alle Leute geweckt?
Nicht ganz. Also ich war auch überrascht. Also zwei Sachen. Ich habe dann die Tür aufgemacht von der Toilette. Und da stand die Stewardess oder die Purserin schon am Telefon direkt vor meiner Tür. Und ich hörte sie nur sagen, man roch's ja, dass ich gerade frisch Deo gesprüht habe, dass sie sagte, nee, ist kein Feuer. So, und dann ging sie so ein bisschen noch um die Ecke und ich habe dann nicht genau verstanden, was sie gesprochen hat. Die war wohl mit dem Cockpit verbunden, logischerweise. Und sie hat dann aber irgendwie so sinngemäß gesagt, nein, ist definitiv kein Rauch und definitiv kein Feuer. Ich sehe nichts. Es riecht auch. Der Passagier ist da.
Es ist kein Feuer.
Also, musste das mehrfach. Nee, mehr, ja. Genau. So fühlte ich mich in dem Moment. Wirklich wie so ein Anfänger. Ganz schlimm. Also, wichtig ist, die hat mit Sicherheit 3 oder 4 Mal bestätigen müssen, dass wirklich nichts ist. Und, wie gesagt, ich habe gerade mal so die Tür aufgemacht, also diesen Riegel hochgeschoben und den Türknauf gedreht und geöffnet, also es waren keine 2 Sekunden und die stand schon davor. Unfassbar. Aber niemand wurde geweckt, weil der Feueralarm im Flugzeug ist zwar ein lautes Bingen, klingt aber wie ein Türgong. Anders als dieses Ding, wenn man den Steward oder die Stewardess ruft, dieses Bing oder so, sondern schon düdel, düdel, düd, irgendwie sowas in der Art. Aber es klingt nicht beängstigend. Und das macht wahrscheinlich auch Sinn. Es ist deutlich laut, es klingt anders, die wissen also sofort, was das ist, aber es ist für jemanden, der das noch nicht gehört hat, wie für mich, erstmal, ja, ich habe die halt angegrinst, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was gerade passiert, bis ich gemerkt habe, dass die redet und sagt, nein, hier brennt's nicht. Und
die hat nicht gegrinst, oder? Die fand das nicht so witzig wahrscheinlich.
Die war entspannt, weil sie sagt, also sie sagte auch, das passiert öfters, insbesondere bei Deo-Spray und bei Haarspray. Klar, macht ja auch Sinn, weil du Deo und Haarspray auch nehmen kannst, um deine fotooptischen Rauchmelder zu Hause auch zu prüfen. Da sprühst du einmal drauf, dann geht der an. Der ist deutlich schriller als der im Flugzeug.
Das ist super witzig. Also als du das erzählt hast, ich muss das so lachen. Das
ist ausgerechnet dir so passiert.
Dem Vielflieger.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn du München-Hamburg fliegst oder so, da gehst du ja nicht auf Toilette und machst dich frisch mit Deo und allem. Das kommt ja praktisch nie vor.
Ja, hast du recht. Also,
aber ich habe mir schon gedacht, ausgerechnet.
So, du bist da rumgesprungen dann in Südafrika und das kam mir jetzt nicht so recht, dass du jetzt in der Woche in Südafrika warst, weil wir hatten ja einen Termin. Also wir hatten ja einen gemeinsamen Auftritt und Stand auf der ISX Roadshow in Frankfurt letzte Woche.
Ja, und du warst musstest da. Du alleine lösen.
Musst du alleine lösen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben dort remote einen Podcast aufgenommen. Also wir haben waren noch nie so weit getrennt, Tobi. Also Frankfurt, Südafrika, das ist wirklich also eine Riesenentfernung und haben einen Podcast live gestreamt und aufgezeichnet für ein Unternehmen dort vor Ort und hat funktioniert. Also unsere Plattform hat gehalten, sag ich mal.
Super. Ja, lief richtig super. Und wir machen das wieder diese Woche. Also jetzt, wir kommen ja raus am Dienstag und genau an diesem Dienstag werden wir auch diesmal in München sein und dort auch einen Live-Podcast streamen. Da sitzen wir uns allerdings gegenüber und du musst mir auf die Nase gucken.
Ja, genau so ist es. Und mich haben wieder Hörer angesprochen auf der Veranstaltung, was mich immer sehr freut. Unter anderem war der Sven da. Und der Sven hat gemeint, ja, kam dann zum Stand und hat so geschaut und sagt er so, ich glaube, es hackt, oder? Ich sage, ja, genau der. Ja, ich höre immer beim Radfahren. Also hat er mir dann genau erklärt, er hat so einen Helm mit so einem Kommunikations-Bluetooth-Dingens drin und damit kann er Podcast hören, weil er sagt, für Musik sind die Kopfhörer zu, oder ist es die Qualität zu schlecht, deswegen hört er da immer Hörbücher und Podcasts beim Rennradfahren. Ja, also Mountainbike geht nicht, weil das wackelt zu viel, aber Rennrad. Also Sven, wenn du es hörst, tritt rein. Los, auf geht's. Komm, noch 10 Kilometer, dann hast du es geschafft.
Ja, los, komm. Komm. Ja, ist bald fertig. Noch 5, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18.
Ach, wunderbar, ach, wunderbar. Schön. Okay, dann starten wir mal rein mit den Themen, weil wir haben doch einiges heute noch auf der Uhr.
Ja, ich habe ein Recap zur letzten Woche. Wir haben ja kurz oder ich habe ja kurz erzählt von diesem Rename-Befehl oder dem Kurzbefehl, der Screenshots umbenennen kann und dass mich das richtig angefuchst hat und ich habe das jetzt umgesetzt. Ich habe mir diesen Kurzbefehl gebastelt. Ich werde eine wirklich hervorragende Anleitung diesmal auch noch in die Shownotes packen, wo das wirklich erklärt wird und die wirklich jeder einzelne Schritt. Man muss nur, wenn man deutschen Mac hat, selbst übersetzen, wie die Befehle heißen. Ansonsten ist das da super duper erklärt. Und es funktioniert sehr gut. Also mit der Apple AI, es dauert zwar, also du machst einen Rechtsklick auf einen Screenshot, dann schickt er das quasi ins Netz. Die Apple AI untersucht das Bild, den Screenshot, was ist drauf zu sehen, und benamst es um. Also da steht dann zum Beispiel drin, Mann mit grauem Bart, älteres Semester, leicht dümmlich guckend und ja.
Ja, okay, ich verstehe. Aber schickt das wirklich ins Netz? Läuft das nicht lokal?
Dann kannst du auswählen. Also du kannst wirklich wählen, auch die lokale AI, aber da kommt echt Müll raus.
Okay. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das ist ein super Tool, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, brauchen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Aber ist cool. Was du sagst, dass man die Kurzbefehle anpassen muss, da bin ich auch schon drüber gestolpert, weil wenn du über die Kurzbefehle-App was baust, dann sind die Kurzbefehle auf Deutsch und viele Anleitungen sind auf Englisch.
Ja.
Das heißt, du findest die gegebenenfalls gar nicht, die du brauchst, weil die halt ein bisschen anders heißen. Was ich super dumm finde irgendwie.
Ja, eigentlich auch. Also zumindest hätte ich erwartet, dass die auch, ich sag mal, mit dem gleichen Suchfeld in Deutsch und Englisch funktionieren. Also wenn du Rename suchst in der Anleitung, musst du halt nach Umbenennen suchen.
Ja.
Das ergibt sich jetzt recht klar, aber bei manchen ist es nicht so hundertprozentig eindeutig. Da muss man vielleicht ein paar Mal überlegen und durchprobieren oder man weiß es zufällig. Aber das ist, finde ich, auch schade. Aber die Frage ist, funktioniert der Kurzbefehl dann auch, wenn ich ihn portiere, also wenn ich mir jetzt ein neues MacBook kaufe auf Englisch, müsste ich die dann alle übersetzen? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass das bloß die entsprechende Anzeige ist.
Ich glaube nicht. Ist ja bei Excel und Word Makros auch so.
Ja.
Da gibt es ja auch eine deutsche und englische Version, aber die funktionieren dann eigentlich übergreifend.
Ja. Weil wir gerade dabei sind, bevor ich es vergesse, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich wollte es nicht vergessen, ganz kurz nur, Ivo, vielen Dank. Hast mir toll geholfen. Finde ich richtig nett. Läuft. Bin begeistert. Danke. Der weiß schon, worum es geht.
Alles klar. Ich habe auch ein App-Thema, weil ich habe vor vielen Folgen mal gesagt, dass mein Handy voll war und ich dann Apps ausgelagert habe, wenn ich erinnerst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das funktioniert auch soweit ganz gut. Es nervt mich dann auch, wenn ich mal unterwegs bin und kein Internet habe und möchte dann ein Spiel spielen, was ich dann wirklich seit 5 Wochen nicht mehr angeklickt habe, dann ist die App halt weg. Dann geht halt nicht. Das ist so der Nachteil.
Du hattest so, damals das Problem, dass eine App verschwunden ist, die du zwar die im Hintergrund lief, ja, aber die du bewusst nicht aufmachen musst, wie so ein VPN oder sowas, das hier automatisch startet oder irgendwie sowas
war. Richtig, das, ne? das war das Gboard, das war die Tastatur-App, die ich nutze zum Swipen. Ja. Die verschwindet auch nach wie vor alle paar Wochen. Das, jetzt, wo ich es weiß, merke ich dann, okay, ich habe wieder eine andere Tastatur, dann gehe ich rein, lade die wieder runter. Okay. So, jetzt habe ich aber festgestellt, dass das betrifft andere Apps, die auch, wo es auch blöd ist, wenn man die verliert. Denn wenn du eine App hast, die dir Benachrichtigungen schickt, du die App aber selbst nie nutzt, dann verschwindet die natürlich auch. Wie zum Beispiel so ein Müllkalender, der sagt, hey, morgen ist Restmüll.
Ach. Und ich habe mich gewundert. Das nicht mehr gesagt. Und seitdem ist der Restmüll bei dir proppenvoll und läuft über.
Ja, so ungefähr. Also normalerweise, also ich gucke da immer drauf, weil ich denke da nicht dran, wann wird welche Tonne geleert. Keine Ahnung. Ja. Aber da kriegst du halt die Notification, dass morgen Papiermüll, stellst die Tonne raus und fertig. Ja. Jetzt kam das aber seit einer Zeit nicht mehr und ich denke, was ist da los? Ich hab die App doch noch. Und dann habe ich gesehen, nee, ich habe die App nicht mehr, hat sie einfach ausgelagert.
Das, also man kann auch so von diesem Auslagerungsprozess, da gibt's nur ein On-Off für alle oder, also man kann nicht einzelne Apps da ausschließen von dem Prozess?
Nee, habe ich jetzt nichts gefunden. Also wüsste ich jetzt nicht, weil er macht das ja intelligent nach dem Motto, hey, die App, die nutzt du sehr selten, dann lagere ich die aus. Ja. Was ja auch okay ist, dass es mein Telefon nicht vollmüllt, weil machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren iPhones nutzt, dann ist da halt einfach auch viel Schrott dabei. Ja, also
ja, natürlich. Also ich merke es ja auch bei mir, ich habe da 5 Seiten und gefühlt, ab und zu gucke ich mal drüber und denke mir, na doch, die kann, irgendwann brauchst du die wieder auf irgendeiner Reise oder sonst irgendwas, weißt du, diese E-Scooter-Apps oder sowas, die ich typischerweise nur alle drei Monate brauche. Aber stimmt, aber es würde doch Sinn machen, dass man sagt, das ausschließen, das wäre doch.
Ja, also muss ich versuchen, ob das geht, weil nach meinem jetzigen Stand weiß ich nicht, dass das funktioniert. Das macht das alles im Hintergrund, ohne dass man irgendwas macht. Nervt auf jeden Fall. Also wenn ihr solche Apps habt, achtet drauf, dass die nicht einfach verschwinden. Ja.
Hast du das neueste iOS-Update schon gezogen eigentlich?
Ich glaube schon, ja.
25.
Ich bin da immer relativ aktuell.
Ich habe bewusst noch unterdrückt, weil ich ganz viele Leute gelesen habe, und das war eben kurz vor dem Flug, die sagten, dreimal so schnell ist der Saft weg. Also offensichtlich macht dieses Update. Hast du jetzt aber nicht bei dir festgestellt.
Nö, habe ich nicht festgestellt.
Dann ziehe ich das jetzt zeitnah nach, wie sich's gehört.
Also ja, ich mache das immer relativ zeitnah, weil ich an bestimmten Systemen hänge, die ein aktuelles iOS erfordern. Sonst kann ich da nicht drauf zugreifen. Ja. Deswegen ist das klar bei mir immer.
Nee, macht ja auch Sinn. Also haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ja. Ist ja auch richtig. Ich habe es bewusst jetzt erstmal ausgesetzt, weil ich, wie gesagt, auf dem Weg dann nach Johannesburg irgendwie so 10,5 Stunden im Flieger sein musste, wollte und tatsächlich auch beim Rückflug, Achtung, in meiner kleinen Business-Casper-Box der USB-Anschluss nicht lief und ich nicht laden konnte.
Naja, okay. Na ja, gut, ja. Das Glück gehabt, dass das Handy gehalten hat dann.
Ja, so ist es.
Ich habe einen, also heute ist irgendwie Dating-Folge. Ich habe 2 Dating-Themen. Ja, ich weiß, da bist du lange raus, ich auch, ja, aus dem Game. Ja, aber ich habe
zwei Dinge. Ich bin vergeben, Rüdiger. Gib dir keine Mühe.
Oh Gott. Also ich habe einen super Hacker-Dating-Tipp. Und zwar ein Video gesehen von einer Dame, die gesagt, hier, sie ist schwer beeindruckt und sie datet jetzt nur noch Programmierer und Hacker, weil da hat jemand einen mega coolen Move abgezogen. Und zwar sind die beim ersten Date ins Kino gegangen, haben sie einen Film rausgesucht. Und dann ist er zur Kasse, hat gemeint, ja, wir wollen den Film, wir wollen gerne da in der Mitte sitzen sozusagen im Kino, wo man halt besten Sicht und besten Sound hat, klar. Mhm. Dann geht der Kinomitarbeiter hin, schaut, hey, nee, ausgebucht. Also die ganze Reihe und drumherum die Plätze ist alles weg. Kannst du nicht reservieren. Und dann sagt er, ah, okay, kleinen Moment, hat an seinem Handy ein bisschen was getippt, ist dann wieder hin und sagt, so, jetzt sind sie frei. Und der Typ guckt wieder, jetzt sind die Plätze alle frei und er kriegt die 2 Plätze, die er wollte. Und dachte ich, okay, der hat einfach die ganzen Reihen gekauft oder reserviert oder sowas, ne? Nee, hat er nicht, sondern er hat es viel, viel intelligenter gemacht, viel cleverer. Und zwar hat er über das Reservierungstool auf der Webseite vom Kino, kannst du ja deine Plätze aussuchen und hast dann eine Viertelstunde Zeit, die zu reservieren oder zu kaufen.
Ja.
So, und er hat ein Skript geschrieben, das sozusagen immer wieder diese Plätze quasi anklickt und reserviert für diese 15 Minuten.
Ja.
Damit die kein anderer kaufen kann. Er hat sie alles geblockt. Ja, also ist natürlich schon ein bisschen assi, aber auch cool, ja. Und dann hat er das Skript einfach remote ausgeschaltet, die Plätze waren dann wieder freigegeben und er konnte die kaufen. Mega gut, oder?
Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte mir die zwei in der Mitte gekauft und dann alle drumherum geblockt, bis der Film angeht. Also ja, musst du gar nicht erst zur Kasse gehen.
Ja, aber vielleicht wussten sie nicht, welchen Film, oder vielleicht wollte sie auch nicht ins Kino, oder wusste nicht, ob sie ins Kino will. Also, und das ist nämlich deswegen smart, weil in manchen Kinos kannst du gar nicht mehr reservieren, sondern du kannst Online-Karten kaufen und das war's. Mhm. Ja, also ich bin eigentlich auch eher der, der sagt, ich reserviere mal und dann bin ich halt eine halbe Stunde vorher da und kaufe die Karten. Ja. Aber
okay,
das ist sehr smart.
Aber ich überlege mal, was man damit alles machen kann. Das muss ja nicht nur im Kino gehen. Ich meine, ich denke mal, bei so Konzertkarten geht das auch. Da wird es schwieriger, gerade wenn so ein Run ist, weil die eh alle in Ruckzuck weg sind und du wahrscheinlich erstmal eingeloggt sein musst. Das könnte vielleicht noch ein Thema sein. Du musst wahrscheinlich sehr, sehr viele Accounts haben, oder?
Ja, bei Konzerten, ich weiß nicht, das meiste läuft ja mittlerweile über Eventim und ich glaube, da hast du die nicht so lange reserviert. Das sind nur ein paar Minuten, die du die Karten sozusagen in deinem Warenkorb hast, wo sie dir keiner wegschnappen kann. Und du brauchst ein Login. Also das wird dann schwierig. Und da ist, glaube ich, eher das Problem der Denial-of-Service-Attacke, dass du dich einfach in diesem Moment, wenn jetzt Karten für was weiß ich, ACDC oder sowas sind, da kommst du gar nicht mehr rein. Wenn du nicht vorher eingeloggt bist, das ist einfach der Server dann einfach fertig, ja. Ah, fand ich sehr cool.
Ja. Witzige aber Sache. Ziemlich Assi-Move, aber ist angekommen bei der Lady oder nicht?
Ja, ja, total. Die war beeindruckt, ja. Also finde ich schon zu Recht, sag ich mal. Finde ich gut.
Sind die jetzt noch ein Paar? Sind die noch zusammen? Wir fragen mal nach, wieso bei Bauer und Frau oder so. Sind die denn noch ein Paar?
Genau. Ist nicht übermittelt. Nicht übermittelt.
Nicht übermittelt, sehr schön. Magst du weitermachen, weil du sagst, du hast heute so eine Dating-Folge? Ja.
Und zwar, ich möchte noch auf einen Tinder-Scam hinweisen. Also Tinder, Dating-App, kennt jeder, glaube ich, ne? Da hast du im Prinzip ein Profil, wie bei jedem anderen sozialen Netzwerk auch, mit Fotos und man kann so hin und her swipen, ob man sich gut findet oder nicht gut findet. Und wenn man dann ein Match hat, dann kann man miteinander schreiben. So, das ist jetzt mal die ganz grobe Erklärung von Tinder. Und das Ganze basiert natürlich sehr stark auf Fotos. Ja? Also der erste Eindruck ist das Bild, was du dort bei Tinder sitzt. Klar, ja, also so funktioniert
es. Ich habe gestern gelernt, es ist nämlich sehr witzig und ich erklär dir gleich, warum. Es ist sehr wichtig, dass du in den ersten 2, 3 Fotos, die du da von dir hast, dich A zeigst mit Gesicht und zwar dann als zweites mit Freundinnen und Freunden von dir, dass man also sieht, du bist so ein bisschen socialized und das dritte Foto ist ganz wichtig, da musst du irgendwas mit einem Hund oder einer Katze im Arm haben.
Um Gottes Willen, okay. Ich dachte, die meisten Fotos sind so oberkörperfrei mit vor einem dicken Auto oder so. Keine Ahnung.
Aber bestimmt auch, ja.
Jetzt ist dieser Scam funktioniert so, dass du sozusagen Fotos von einer Person hast, von einer etwas attraktiveren Person, hast du 5, 6 Fotos und das letzte Foto ist dann ein anderer Stil, ein anderes Foto, ist dann irgendwie so ein Gemälde oder so ein Foto von einer Stadt mit so einem Werbeplakat oder sowas. Das letzte Foto ist immer ein bisschen anders. Und diese Profile sind fotoverifiziert. Also es gibt bei Tinder wohl so einen blauen Button, der sagt, ey, okay, dieses Profil ist dahingehend verifiziert, dass wir wissen, diese Person, die auf dem Foto ist, ist auch tatsächlich die den Account betreibt. Dass du nicht irgendwelche Fotos hochladen kannst, ja.
Okay.
Also, du kannst jetzt nicht Brad Pitt hochladen und sagen, ich bin das, ja. Also ich vielleicht schon, weil wir uns ja ähnlich sehen, aber du jetzt nicht. Ja? Und der Witz ist, es reicht, wenn eins von diesen Fotos fotoverifiziert ist. Und diese Scammer laden sozusagen ihr eigenes Foto KI-manipuliert als Gemälde, als Zeichnung, als Werbeplakat, dann hinten noch mit hoch, damit sie sagen können, das ist verifiziert und der Rest ist alles Schrott, alles andere Personen oder auch KI-generierter Kram.
Wahnsinn, das ist ja Betrug, sag ich jetzt mal. Betrug am Herzen hier. So geht's ja gar nicht hier.
Ja, so geht's nicht. Ja, ich weiß nicht, was für Scams dahinter stecken, ob die dann sagen, ja, wir können uns auf ein Date treffen, aber du musst mir die Bahnticket bezahlen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber zumindest funktioniert so erstmal diese Kontaktanbahnung über gefakte Profile.
Wahnsinn. Ich habe, und deswegen konnte ich vorher kurz mitreden bei diesen mach Fotos mit Freunden und mit Haustieren. Ich habe gestern eine Doku auf Netflix geguckt. The Tinder Swindler hieß die.
Ja, das ist gut, ne?
Hast du gesehen?
Ja, ja. Aber es ist schon älter, glaube ich, schon ein paar Jahre alt, ja.
Kann das sein? Wirklich so viel älter kann das nicht sein, glaube ich. Also, aber da geht es um diese, im Endeffekt sind es drei Frauen, die von so einem angeblichen Golddynastie-Erben sowas von verarscht wurden, die einem und einem richtig leid tun. Und machen wir uns nichts vor, wenn du das dann wirklich gesehen hast, diese Doku, die dauert fast anderthalb Stunden, die haben nichts falsch gemacht. Und die sind auch nicht auf irgendeinen so einen blöden Love-Scammer reingefallen, wo du sofort siehst, da ist was nicht in Ordnung, sondern das war alles da. Die haben sich getroffen, der war in seinem Privatchat unterwegs, was sie halt nicht wussten, dass diesen Privatchat jetzt gerade schon das nächste Opfer bezahlt hat, an dem sie gerade, oder das vorherige, so ist es richtig, und sie gleich irgendwann ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans und quasi das Fünf-Sterne-Hotel mit Essen und Privatchat für das nächste Opfer begleichen werden.
Wobei da ja natürlich ein Unterschied ist, ja. Also der Typ, von dem du sprichst, ist ein professioneller Heiratsschwindler. Diese Tinder-Scammer, das ist ja, da geht es ja eher um Remote Geld überweisen oder sowas.
Ja, das hat er ja dann auch gemacht. Aber Heiratsschwindler, ja, im Klassischen, er hat ja nicht geheiratet, wirklich, sondern war dann irgendwann weg. Aber das war schon, also ganz ehrlich, eine wirklich spannende, gut gemachte, phänomenale Reportage. Hat mir gut gefallen.
Ja, können wir auch nochmal verlinken.
Stimmt, ja, genau. Beim Tinder-Scammer von dir denke ich dran, ich baue da noch was rein. Soll ich mal was erzählen noch?
Gerne. Du hast viele Themen dabei. Bin gespannt.
So viel sind es gar nicht, aber ja. Pass auf, es gibt, wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, wie oft du die kanntest, die Werbung, und du sagst, das habe ich noch nie gesehen. Und das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil ich, und ich weiß von tausenden anderen, die in irgendwelchen Threads, Foren oder sonst irgendwas sich fragen, welcher Vollidiot zahlt diese Tai-Chi-Werbung? Es gibt, und jetzt kannst du mir nicht sagen, dass du die noch nie gesehen hast, Rüdiger, das glaube ich dir nicht. Vor, keine Ahnung, YouTube, vor sonstigen Instas oder was auch immer, kommt immer so ein asiatisch aussehender Mensch, Waschbrettbauch, und sagt, hey, in deinem Alter, und jetzt kommst du wahrscheinlich, ja, ich bin ja viel jünger als du, ja, aber darum geht's nicht. Wenn du ein bisschen fitter werden willst, mach Tai Chi. Und ich sag dir eins, diese Werbung kommt praktisch immer, also wirklich immer. Du machst YouTube auf, die kommt. Und ich frag mich, wer bezahlt so viel Kohle, dass ausschließlich nur diese eine fucking Werbung kommt. Es gibt noch eine andere, wo man mit einer Zahnbürste irgendwie um den Mundwinkel rumfährt. Da habe ich noch nicht verstanden, was es ist. Jetzt sag mir nicht, du hast noch nie diese Tai-Chi-Werbung gesehen.
Ich habe das noch nie gesehen, Tobi. Also ich krieg natürlich nicht. Auch hier, Ralf Schumacher weiß, wie viel ein Auto wert ist. Das sehe ich schon, ja. Aber diese Tai-Chi-Werbung, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne das nicht, wirklich. Also habe ich noch nie gesehen.
Total irritiert, ey. Da machen wir so ein Abstimmungstool, braucht man da hier in den Shownotes, wie viele Hörerinnen und Hörer das schon gesehen haben. Also ich krieg nichts anderes. Meine Frau kriegt nichts anderes. Ich kenne einen Kumpel von mir, kriegt nichts anderes. Nur diese fucking Tai-Chi-Werbung. Und ich frage mich, wer bezahlt das? Und ich wollte es jetzt eigentlich erzählen, aber es bringt mir nichts, wenn du es nicht checkst. Weil ich habe mich da jetzt nicht angemeldet, sondern ich bin den Prozess mal durchgegangen. Ich habe da drauf geklickt. Einer falschen Identität und pipapo und E-Mail-Adresse wollen sie dann haben. Es ist eine Fitness-App, die dir irgendwie so Trainingspläne verkauft, und am Schluss geht's ums Bezahlen. Die sitzen in Zypern. Ist also eine App mit Abo, und da verkaufen sie dir irgendwelche Trainingspläne. Erstmal musst du jetzt, Achtung, ich glaube 34 Fragen waren es, beantworten über deinen Gesundheitszustand. Wie groß bist du, wie viel wiegst du, wie viel Muskelmasse hast du und wie viel isst du, wie oft machst du Training, bist du aus der Puste, wenn du 5 Treppen gelaufen bist oder sonst irgendwas. Und dann machen die dir so einen Plan und verkaufen dir ein Abo. Du kriegst aber, und das ist das Schöne, ganz am Anfang schon mal gleich 70% für den ersten Monat. Ist das nicht nett?
Das ist total nett, ja. Und das Abo kostet wahrscheinlich so 49,90 die Woche oder so.
Nee, nicht ganz. Es kostet, glaube ich, 8 € im Monat. Also das war jetzt nicht so dramatisch. Okay. Aber da sie nach eigenen Angaben schon etwa 3 Millionen Abos abgeschlossen haben mit dieser Aktion, wie auch immer, kannst du ja ausrechnen, was dabei rumkommt. Ja. Aber ich glaube das nicht, dass du das noch nie gesehen hast.
Tobi, du weißt doch, wie so ein Algorithmus funktioniert. Warum sollte ich sowas bekommen? Ich bin schon ripped. Warum sollte ich so eine Werbung bekommen? Schau mich an. Ich stehe voll im Saft hier. Brauch das nicht.
Brauch das nicht ausrutscht.
Ich bin Tai Chi.
Ach so, okay. Das, ja.
Nee. Da kann ich nicht mitreden. Sorry. Kenne ich nicht.
Gut. Ich klicke jetzt mal auf besprochen, dann ist das Thema weg. Zack. Du bist dran.
Okay. Ich habe was gesehen, ein sehr interessanter Take. Der Papst dem ich jetzt eher selten folge in meinem normalen Leben, hat aber was zu KI gesagt. Ne? Hast du das mitbekommen?
Nein.
Also der Papst hat, sag ich mal, grob gesagt, hat gemeint, ja, das ist eine ethische und gesellschaftliche Herausforderung. Also man soll, die KI soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Also er warnt vor einer Entmenschlichung und der Konzentration von Macht bei wenigen Tech-Konzernen. Also da würde ich sagen, da bin ich mit d'accord. Kann ich.
Ja, total. Ja,
kann ich nachvollziehen. Also die sehen das nicht grundsätzlich negativ, aber wenn es reguliert wird und dem Gemeinwohl dient, dann ist es auch okay. So, jetzt hat eine Dame gesagt, naja, jetzt könnte man ja, da der Papst da ein sehr langes Pamphlet zu verfasst hat, sagen, dass man im beruflichen Kontext in bestimmten Fällen sagt, nee, ich nutze keine KI aus religiösen Gründen. Und dann mal sehen, wie die Firma reagiert. Ja, sagen, nee, mach ich nicht.
Ja, was passiert denn dann? Du wirst wahrscheinlich versetzt. Erstmal ziehst du das nicht durch. Nee. Du wirst versetzt werden. Du wirst ja auch KI an so vielen Stellen haben, wo du es gar nicht siehst. Also du wirst es jetzt vielleicht nicht aktiv ChatGPT öffnen. Okay, aus religiösen Gründen kannst du das vielleicht, vielleicht sogar tatsächlich durchsetzen. Keine Ahnung. Aber es wird ja auch in Teams ist ja integriert, weil du plötzlich so eine Zusammenfassung kriegst, ohne dass du es weißt, weil irgendeiner so ein Plugin in der IT da schon installiert hat oder sonst irgendwas, da kommst du ja gar nicht drum rum. Das ist ja.
Aber so. Ist ein interessanter Take, weil jetzt von so einer Seite wie dem Papst hätte ich jetzt kein Statement zu KI erwartet. Mhm. Also weit davon entfernt, sage ich mal.
Ja. Ja, aber da sieht man ja auch, was das schon für Umwälzungen mit sich bringt und was das auch für Ängste vielleicht mitbringt, gerade bei, ich sag jetzt mal, älteren Leuten, die vielleicht mehr gläubig sind, als das junge Menschen sind. Dass die auch Ängste davor haben. Und wenn dann der Papst sich schon bemüßigt fühlt, da ein Statement abzugeben, um das Ganze so ein bisschen auch jetzt nicht so zu verteufeln, sage ich jetzt mal, sondern auch ein bisschen offen damit umgeht, ist das ja nicht verkehrt. Aber gut, ich bin als Atheist sowieso da raus. Der Papst ist ein netter Mann, habe ich verstanden. Und das soll er bleiben.
Das geht mir auch so, ja. Aber der Papst verteufelt finde ich auch gut. Das ist, glaube ich, der Titel der Folge. Der Papst verteufelt.
Papst verteufelt KI. Nee, tut er ja nicht.
Tut er nicht. Papst verteufelt KI nicht.
Ja.
Genau.
Ja. Sehr schön. So, ich guck mal, was ich noch habe hier.
Du bist Taucher, ne? Also ich habe hier was, du warst tauchen und hast was gefunden.
Nee, nein. Also ich war mal Taucher. Also ich habe einen Tauchschein, den habe ich immer noch, aber ich mach's nicht mehr. Ich fühle mich da einfach so ab 15 Metern habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt. Und ich muss auch sagen, so bis 15 Meter sind die Farben auch noch viel besser und schöner und klarer, weil du mit Sonnenlicht dann tauchst. Aber ich brauche das nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Egal. Aber ich habe gelesen, es war ein T-Online-Artikel, den ich auch nochmal verlinken werde. Da sind Taucher vor einer Karibikinsel unterwegs gewesen und haben was auf dem Meeresgrund gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie tief das war, 15, 20 Meter wahrscheinlich. Und dann schaut er das an und denkt sich, das ist ja witzig, da liegt eine Smartwatch. So, ich meine, erstmal, how are the odds? Also, wie wahrscheinlich ist es, dass du da tauchst und du findest so eine Uhr im Meer? Ich meine, das ist ja, also erstmal, dass die noch nicht von Sediment bedeckt ist und überhaupt sichtbar war und so weiter und so fort. Und das Witzige war, die lief noch. Also die zeigte zumindest die Uhrzeit an, auch wenn die Batterie weitgehend leer war. Und der konnte die dann auch aufladen. Und das Witzige war, da stand hinten drauf, was das für eine ist. Nämlich die Pixel Watch 5. Mhm. Und die gibt's noch gar nicht.
Oh, oha. Also ein Erlkönig gefunden sozusagen.
So ist es. Da ist einer von Google, der quasi so ein Vorserienmodell wahrscheinlich zum internen Testen hat, wie das ja auch bei Apple und anderen natürlich üblich ist, logischerweise. Die wollen wissen, funktioniert das Teil im Alltag. Der war tauchen oder auf dem Boot und hat die Uhr verloren. Und es muss ja zeitlich so nah gewesen sein, dass da kurz danach oder vielleicht 2-3 Tage danach ein Taucher vorbeikommt und diese Uhr im Wasser findet. Also wie absurd ist das denn? Ich finde das aber völlig
verrückt. Überleg dir das mal. Der Typ fliegt jetzt zurück. Der war jetzt im Urlaub und hat dieses Ding mitgenommen. Dann fliegt er zurück und sagt seinem Chef, du, pass auf, Problem. Du, ich habe ja diese Vorserienuhr mitgenommen. Ich habe die verloren. Ich glaube, beim Tauchen habe ich die verloren. Aber ich meine, die ist halt weg. Die ist einfach im Ozean verschollen. Ein Tag später kommt auf irgendeinen Tech-News hier Pixel Watch 5 gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Also sie hat nicht nur einmal Pech gehabt, nein, der hat zweimal Pech gehabt, der Typ. Ja.
Das kann durchaus sein, ja. Da wird vielleicht der Chef auch nochmal gefragt haben, wie passiert sowas. Naja. So, was hast du denn noch mitgebracht?
Ich habe von einem deiner Co-Autoren ein interessantes Statement gesehen, vom Herrn Solmecke.
Co-Autor, mit dem Christian habe ich ein Buch geschrieben über, das heißt WTF, What the Fuck, so tickt das Netz. Der Christian schaut technische Themen aus juristischer Seite an, klar, ich die technische Seite, und wir haben noch die Nora Wunderlich dabei gehabt, die sowas wie, ja, wenn es um Hasspost oder Hass im Netz geht oder Cybermobbing und so weiter, das aus psychologischer Sicht, also was macht das mit einem? Und das ist, ganz ehrlich, möchte ich mal sagen, glaube ich, ein sehr gelungenes Buch. Wahrscheinlich deshalb, weil ich es nicht allein gemacht habe, sondern weil die zwei anderen mit ihrer Qualität und ihrem Wissen da gut beigetragen haben. Aber erzähl, was der Christian gemacht hat.
Ja, und er hat gesagt, dass es jetzt wohl so ist, dass wenn du einen Hasspost, okay, wir wissen, wenn du einen Hasspost oder Fake News verbreitest, dann kannst du dafür sozusagen rechtlich belangt werden. Ja,
zu Recht.
Oder beleidigst oder je nachdem, kannst du dafür belangt werden, ist okay. Jetzt ist aber wohl so, dass es Fälle gibt, dass Leute, die das geliked haben, auch belangt wurden. Das heißt, ein Like-Button klicken führt ja zur Weiterverbreitung des Posts und du bist dann sozusagen auch Teil von dieser Maschinerie und kannst auch belangt werden.
Boah, das finde ich schwierig. Also ich hole mal ein bisschen aus. Wenn jemand auf einen wirklichen Hasspost mit einem Like klickt, weil er sagt, ja, das finde ich auch, dann halte ich das für richtig. Aber ein Daumen hoch Klick. Ich weiß nicht, wie oft ist dir das passiert, dass du beim Scrollen quasi kurz, also nicht gescrollt hast, sondern drauf gekommen bist und quasi irgendwas kurz geliked hast, was du gar nicht liken wolltest.
Also passiert, ja. Das wahrscheinlich passiert.
Maus hast du es auch ein paar Mal nicht, ja, ausgerutscht. Ja, nee, aber jetzt ernsthaft. Also manchmal kommt es ja vor. Meistens tue ich es dann weg, aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das auch immer mitgekriegt habe. Also das ist das eine. Das zweite ist, ein Daumen hoch ist ja auch manchmal die Frage, was bedeutet das? Also ich kenne das ja zum Beispiel, was weiß ich, da ist jemand verstorben, keine Ahnung, und dann wird irgendwie berichtet, was weiß ich, XYZ ist tot. Und dann gibt's viele Leute, die machen Daumen hoch. Naja, die freuen sich ja jetzt nicht alle, dass der tot ist, sondern die nehmen das zur Kenntnis, sage ich jetzt mal, mit einem Daumen hoch, was in dem Fall vielleicht auch einfach heißt, oh, ich fand den Typen toll. Also das kann auch wirklich was anderes bedeuten. Also mit so einem Daumen hoch weiß ich nicht, ob das schon reicht.
Ja, also er spricht sogar von bis zu 20.000 Euro Strafe, also schon hohe Strafen, die dafür fällig werden. Also da gibt es wahrscheinlich krassere Einzelfälle, ja.
Ja.
Aber es gibt ja je nach sozialem Netzwerk, gibt es ja die Möglichkeit, oder gibt es ja Leute, die wollen einem Thread dann folgen, ohne ihn zu liken. Ja, also du möchtest wissen, was passiert da, wer schreibt da und so weiter. Das heißt, die müssen dann entweder kommentieren oder liken, je nach Plattform letzten Endes. Ja,
ja.
Ich glaube, bei Facebook gab es mal eine Möglichkeit zu sagen, diesen Beitrag folgen, ohne ihn zu liken, dass du auch die Infos bekommen hast. Mhm. Aber ich finde es auch extrem. Also ich finde es auf der einen Seite für die Einschränkung der Verbreitung von solchen Posts finde ich es nicht schlecht. Aber ob das jetzt auch also ich halte es für die Umsetzung einfach schwierig, ja. Also wenn du jetzt so einen Post hast, wo irgendwie über wen auch immer hergezogen wird, und du hast da 20.000 Likes, also welche Staatsanwaltschaft schaut sich das an und verfolgt das dann? Also das ist ja auch, das muss schon extrem sein, ja. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit. Das ist ja schon mal eine Info, ja.
Ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig. Sicherlich sind die ein oder anderen klar, und möglicherweise weißt du auch, wenn diese Person in anderen Kontexten andere Sachen selbst gepostet hat oder liked, dass das oder wie das gemeint ist. Aber das ist dann alles schon sehr schwierig, weil es ist ja keine Aussage im klassischen Sinne.
Aber das kannst du nicht,
also wenn der jetzt sagen würde, finde ich auch, weißt du?
Ja, aber das kannst du ja nicht hernehmen. Also jetzt nur, weil du auf der einen Seite mal was gegen eine andere Person gesagt hast, kann man nicht aus dem Like dann deuten, das meint er da auch. Das sind ja genau die Argumente, die du gebracht hast, zu sagen, hey, vielleicht ist er auch aus Versehen draufgekommen oder sonst wie. Also es ist sehr schwierig. Ich denke, da kommt es auf einen Einzelfall an und da wird es wahrscheinlich auch schlaue Anwälte geben, die einen da gegebenenfalls rausboxen, weil man eben ja verschiedene Argumente, die du schon gebracht hast, ja auch mal anbringen könnte.
Ja, ja, eben. Naja. Ja. Ja, und wenn es jetzt einen dann angezeigt haben, dann kann es passieren, dass du zum Gericht musst und da kannst du entweder mit dem Auto fahren oder mit dem Bus. Das ist meine Überleitung. Phänomenal.
Überragend. Pass
auf, ich habe ein neues Projekt für dich, für deinen 3D-Drucker oder sonst irgendwas. Allerdings, man kann es fertig kaufen. Das Ganze scheint wohl ein Raspi zu sein mit irgendeinem 3D-Druckgehäuse. Ich finde die Idee aber super witzig und richtig klasse. Sind, wenn ich es richtig sehe, haben zwei Österreicher, die das machen. Und die waren auch mal auf irgendeiner Bastelmesse und dann hat sie auch gesagt, guck mal, wir ziehen hier, glaube ich, gerade den Altersdurchschnitt in Summe um 20 Jahre nach unten. Die haben diese Anzeigen, die du typischerweise an Trambahn oder Bushaltestellen siehst, wo dann dran steht, in 2 Minuten kommt der nächste Bus, der, keine Ahnung, der 45er und in 7 Minuten kommt der 34er und der 34er fährt zum Schaltplatz und der andere zum Olympiazentrum oder was auch immer. Diese Anzeigen oder Informationen kann man wohl abgreifen, das wusste ich auch nicht, und kann die nutzen. Da gibt es wohl Schnittstellen in verschiedenen Städten. Und das machen die. Wie gesagt, die kommen aus Österreich, deswegen ist viel aus Österreich dabei, aber auch aus Deutschland sind sehr viele Städte integriert. Hamburg, Berlin zum Beispiel, komplett Bayern und zwar alle öffentlichen Verkehrsmittel, also Bus, Trambahn und U-Bahn und in vielen Fällen auch die Deutsche Bahn, dann wird die S-Bahn damit auch dabei sein. Und dann sagst du dir einfach oder programmierst das Ding so, die Haltestelle bei mir vor der Tür ist, keine Ahnung, Rosenheimer Platz. Und dann hast du bei dir auf dem Frühstückstisch, wissen die Kinder schon, oh, wir müssen jetzt, in 3 Minuten kommt die Bahn, wir müssen jetzt los.
Ja, weil sie das Ding in 3D nachgedruckt haben, also eine Informationstafel sozusagen, also so ein Schild, Informationsschild aus PLA gedruckt, was du dir hinstellen kannst mit einem kleinen Display und zeigt dir es genauso an, wie wenn du jetzt an der Bushaltestelle stehst.
Genau, finde ich super witzig. Wäre auch was fürs Büro oder sowas, wenn du dir vorstellst, du bist auf, keine Ahnung, hast so einen Tresen am Eingang von deinem Büro oder sonst irgendwas, dann weiß der Gast, der gerade geht, genau, wie schnell er jetzt rennen muss, irgendwie so. Also ich fand's nett für den einen oder anderen ist es vielleicht eine spannende Idee. Es ist nicht ganz billig, muss ich dazu sagen, kostet 80 Euro, das Teil fix und fertig, kriegst du es dann, aber ich glaube, dass das der Raspi ist, der, wie du ja selber weißt, heute günstig gar nicht mehr hergeht.
Also wenn es 80 Euro kostet, ist kein Raspi drin. Das ist wahrscheinlich eher ein ESP32 mit einem Display, weil ein Raspi für das Geld kriegst du aktuell nicht. Da kostet das Display mindestens mal 15 Euro und der Raspi auch so um die 80, glaube ich. Also das kann nicht sein. Also 80 Euro, dann kann kein Raspi drin sein. Du, ich habe eine super coole Seite gefunden und zwar nennt sich die playphrase.me. Bei playphrase.me kannst du beliebige Sätze eintippen und er findet dir über alle Filme, die jemals gedreht wurden, die Stellen, wo dieser Satz verwendet wurde. Also wenn ich zum Beispiel nach Thank You Tobias suche, dann findet er mir alle Filme, wo das gesagt wird und macht mir dann quasi so einen kleinen Supercut.
Falls ich kann dir das schicken. Die haben auch Zugriff auf YouPorn? Oh Gott. Okay, das schneiden wir raus, bitte. Aber Entschuldigung, dass ich diese Vorlage nehmen musste.
Das lassen wir drin, Tui, da wird nichts rausgeschnitten.
Oh Gottes Willen, peinlich. Aber ich musste es einfach, den Witz musste ich machen.
Es ist wirklich cool, weil ich habe das mal probiert. Es ist, also ich habe es auf Englisch getestet. Du kannst im Prinzip jeden englischen Satz da eingeben und er findet dir einen Film, wo dieser Satz vorkommt. Also es ist unfassbar, diese Datenbank ist riesig, die Filme sind natürlich alle transkribiert und werden durchsucht und du kriegst sofort einen Ausschnitt dieser Stelle im Film, wo das vorkommt, sofort.
Auch das? Okay, das ist ja spannend. Ich wüsste schon jetzt, mit was ich es ausprobiere, ich mach's einfach mal. So, pass auf, Playphrase Me. Da gibt es nämlich einen wunderschöne Stelle, wo der Hauptdarsteller sagt, ich sage das mal auf Englisch, where am I, what am I doing here? Und in Wirklichkeit sagt er das halt, where am I, what am I doing here? How did I get in this taxi? So, und es ist Arnold Schwarzenegger in Total Recall, als er aufwacht in diesem Jolly Cab. Und der sagt es mit diesem Kärntner Akzent, what am I doing here? How did I get in this taxi? So, also ich schau mal.
Where? Den habe ich noch nie auf Englisch geschaut, fällt mir auf. Den habe ich tausendmal gesehen, aber immer noch auf Deutsch.
How did I get in this taxi?
How did I get in this taxi? Hast du das gehört?
Ja, ist cool, oder? Du siehst sofort den Ausschnitt des Films.
Phänomenal. Phänomenal.
Ist das also, da kannst du ein bisschen drum spielen. Das macht wirklich Spaß. Wirklich Spaß.
Sehr, sehr nett. Ja, werde ich gleich mal ausprobieren hier.
Okay, hast du noch was? Ich bin durch mit meinen Themen.
Ich erzähle dir was. Und zwar, mein vorletztes Buch, It's a Nerd's World, dieses kleine Grüne mit so kleinen Geschichten, kurzen Geschichten, wie die Welt digital wurde, also angefangen von Charles Babbage, Alan Turing, über Bill Gates und so weiter und so fort, wird leider nicht mehr gedruckt. Hat mir der Verlag vergessen mitzuteilen. Ich wollte nämlich einfach nochmal 60 Stück bestellen vor einigen Wochen. Und dann sagten die, ja, sorry, haben wir nicht mehr. Und wir haben auch gerade festgestellt, wir drucken die nicht mehr nach und haben sie nicht gesagt. Was ich schade finde, aber ich habe dann den Verlag gefragt, ob ich die Rechte an meinem Text wieder bekommen könnte. Und die kriege ich. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Und dann kriege ich einen Brief und darf die nutzen. Und ich werde und habe und bin schon dabei. Auch die Zeit im Flieger habe ich fleißig genutzt. Ich werde die Nerds in eine XXL-Version umführen und werde noch viele Menschen, die damals nicht reingepasst haben, also das war relativ beschränkt an der Seitenzahl gemessen, Ada Lovelace hat gefehlt zum Beispiel und Neumann und so weiter, also die ganzen Leute, die Komprimierung erfunden haben und so weiter, und die bringe ich raus. Und ich wollte jetzt eins fragen und gerne auch Hörerinnen und Hörer, die da eine Meinung dazu haben. Das ursprüngliche Buch war ab 11. Es war immer ein bisschen schwierig, weil das schon sehr fast ein Kinderbuch ist, und ich habe es halt so versucht, mit einer gewissen Gratwanderung so zu schreiben, dass man das als Eltern halt auch mitlesen kann. Und jetzt passe ich es an. Ich kann also auch meine alten Kapitel anpassen. Ich kriege ja, wie gesagt, die Rechte an dem Text nochmal und werde es so machen, dass ich sage, so ab 14 oder frühreife 11-Jährige, okay, aber eher so ab 14 bis erwachsen, so dass es nicht langweilt. Also kein Kinderbuch-Sprech. Und jetzt bin ich gerade beim Kapitel Upgrade von Bill Gates. Und da muss natürlich auch Epstein rein. So, und jetzt habe ich mir überlegt, wie gehe ich das an? Und ich frage dich einfach mal um deine Meinung. Vielleicht hast du irgendwas anderes. Ich werde nicht von Kindesmissbrauch sprechen da drin. Also dieses Wort wird nicht vorkommen, sondern von, was weiß ich, der Typ hat schwerste Verbrechen begangen und ist ein verurteilter Straftäter, ohne da ins Detail
der
zu
Epstein
gehen.
Weil ich mit, nicht der Bill Gates, sondern Epstein.
Ja, der Epstein. Ja, klar. Ja. Weil ich mir denke, ein erwachsener Mensch hat so viel Nachrichten gelesen und gehört, der weiß, was gemeint ist und braucht auch hier keine Detailerklärung. Und einen jungen Menschen, der vielleicht einfach sowas noch gar nicht mitbekommen hat und auch noch Fragen hat, was hätte, wie auch immer, den verschrecke ich damit auch nicht. Hältst du das für vernünftig oder spricht man es aus?
Naja, gut, wenn du dich an 14-Jährige richtest, dann kann man das schon aussprechen, denke ich. Mhm. Also das ist schon ein Alter, wo man da schon eigentlich Bescheid wissen sollte, dass sowas existiert. Jetzt ja. So, weil wenn du sagst, der hat schwerste Verbrechen, das ist, also das kann ja wirklich alles sein. Das inkludiert natürlich alle Arten von Verbrechen. Okay, natürlich. Das ist dann...
Also ich möchte dem Epstein halt auch nicht Platz in dem Buch geben als Person, weil der hat da eigentlich nichts verloren in der IT, aber der Zusammenhang mit Gates ist halt da.
Ja, aber ich finde schon, es ist ein Unterschied, also wenn du jetzt, sage ich mal, noch nichts darüber Bescheid weißt und dann liest du, dass Gates und Epstein, dass die sich kannten und der Epstein die Verbrechen begangen hat, die er begangen hat, dann hat das natürlich eine andere Wirkung, als wenn du sagst, der hat Steuern hinterzogen oder solche Sachen gemacht. Das gehört schon dazu. Also meiner Meinung nach man muss es ansprechen.
Okay, und man kann es ja auch so formulieren, wie schwerste Verbrechen an Minderjährigen zum Beispiel. Dann wird es ein bisschen klarer, dann ist es keine Steuerhinterziehung, dann schließt sich das quasi aus, ohne dass du dieses Thema Missbrauch erwähnst. Weil wie gesagt, der Apps, es geht mir eher um den Kontakt, den Bill Gates mit einem Verbrecher hatte, und zwar über längere Zeitraum, der ja auch zu seiner Scheidung geführt hat. Das ist ja alles Teil, logischerweise, wenn ich so ein bisschen Biografie damit drin habe. Es kann ja nicht schreiben, was weiß ich, die Melinda hat sich von ihm getrennt oder so. Das stimmt ja gar nicht. Also schon auch, aber der Grund ist ja
nur ein Teil der Wahrheit. Rein. Genau.
Ja, ja, genau. So ist es.
Ja, ist schwierig. Also ich bin auch auf die Meinung von anderen gespannt, aber ich würde es benennen. Also zumindest so, wenn ich so spontan drüber nachdenke, ich würde es benennen. Okay. Jetzt nicht im Detail, weil, wie gesagt, keine Bühne und nicht mehr als nötig.
Ja.
Aber ich finde es schon eine wichtige Info, ja.
Ich lasse es dich Korrektur lesen, wenn ich diesen Teil fertig habe. Ich werde übrigens, oder habe schon, kann ich ja offen zugeben, da auch KI verwendet. Und zwar habe ich Claude, interessanterweise, als auch ChatGPT, gebeten, zu gucken, welche Menschen fehlen denn. Also wer würde denn da noch reinpassen? Und das war sehr spannend, weil die haben eine super Auswahl. Also ich hatte selber schon was im Kopf, das war weitgehend.
An welcher Stelle war ich?
Nein, du bist nicht drin.
Schade.
Du bist, nein, tut mir leid. Ich kann dich vielleicht im Vorwort mal erwähnen. Mal gucken. Nee, aber das war sehr spannend, weil die einfach ein paar Leute gefunden haben, wo man dachte, ah ja, stimmt, über die habe ich ja auch schon mal irgendwie einen Blogartikel geschrieben oder sonst irgendwas, hätte ich aber nicht reingebracht. Und was mir wirklich geholfen hat, und da muss ich ChatGPT wirklich loben, das sind ja, vorher waren es, glaube ich, 42 Personen, die halt, ich sag mal, als Erfinder, Pioniere und so weiter eingeteilt waren und das Ganze auch so halbwegs chronologisch war, manchmal eben nicht ganz chronologisch, weil es aufeinander aufgebaut hat, bei Verschlüsselung zum Beispiel, also Diffie und Hellman und so weiter. Die Sortierung, wie die am besten in diesem Buch aufgebaut sind, das hat die KI in 0, nichts so grandios und toll gemacht. Richtig.
Du hast jetzt eben, also du hast Claude gefragt und dann ChatGPT. Mit was hast du es gemacht jetzt?
Ja, mit ChatGPT.
Ach so, nicht
aber mit Claude. Aber es war nicht viel anders. Okay. Der hat, ich glaube, noch zwei anders sortiert als Claude, aber die lagen mehr oder weniger fast gleich.
Ja, also ich weiß gar nicht, habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich immer springe zwischen ChatGPT und Claude beim Erstellen unserer Shownotes. Ich glaube, das habe ich erwähnt.
Ja.
Und habe jetzt festgestellt, dass es bei der Formatierung da Probleme gab in manchen Playern. Das liegt einfach daran, dass Claude so ein bisschen mehr, sag ich mal, mehr Text erzeugt. Also macht quasi kein Transkript, aber schon eine sehr kurze Zusammenfassung der Folge für die Shownotes. Das ist vielleicht too much. Ich werde das jetzt wieder auf ChatGPT machen. Dann hat auch niemand mehr Probleme mit den Shownotes und kann dann sozusagen dort auch die aktuellen Themen sehen. Wenn es einer liest, dann steht das da drin. Und ansonsten die Links der Folge, die lädt der Tobi immer auf die podcast.ichglaubeeshackt.de hoch. Und dort können wir dann, kann dann jeder nochmal nachlesen, über was wir gesprochen haben. Aber jetzt sind wir schon am Ende der Folge, haben wieder fast eine Stunde gequatscht. Und ich sage einfach ganz frech, danke Tobi.
Danke Rüdiger.